D-Radio Wissen. Hörsaal.
Und im Hörsaal begrüßt euch Katrin Ohlendorf. Hallo. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich beschleicht manchmal die Frage, wie schön das Leben doch sein könnte, wenn man nicht arbeiten müsste. Einfach so in den Tag reinleben, nur für das Nötigste sorgen. Tja, der Mensch hat sich nun mal anders entwickelt. Arbeit, Arbeitsteilung, Arbeit als Statussymbol sogar und so weiter und so fort. Und so wirklich zufrieden bin ich jedenfalls ganz ohne Arbeit tatsächlich auch nicht. Warum hat der Mensch sich so entwickelt? Und warum hat er die Arbeit in ihrer heutigen Form erfunden? Und warum ist er überhaupt sesshaft geworden, anstatt weiter ein freies Leben zu führen? Diese Fragen versucht heute im Hörsaal Josef Reichholf zu lösen. Er ist Honorarprofessor an der TU München und Mitglied der Kommission für Ökologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bis 2010 war er Leiter der Abteilung Ornithologie an der Zoologischen Staatssammlung in München. Er hat ziemlich viele Bücher veröffentlicht, unter anderem zu zoologischen und evolutionsbiologischen Themen und zu Umwelt- und Klimaschutz. Sein Vortrag, den wir jetzt gleich hören, trägt den Titel »Vom freien Leben in die Sesshaftigkeit – Warum wurde der Mensch zum Arbeitstier?« Er ist am 15. Oktober 2012 aufgezeichnet worden, und zwar im Rahmen der Vortragsreihe »Brücken und Übergänge« der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Josef Reichholf.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, mich hat eigentlich mehr der Untertitel meines Vortrags bewegt, nämlich die Geschichte mit dem Menschen als Arbeitstier. Es widerspricht der natürlichen Logik, könnte man sagen, und es wird im zweiten Teil die größere Herausforderung werden. Zunächst aber der Weg vom freien Leben, nämlich als Jäger und Sammler, in die Sesshaftigkeit oder anders ausgedrückt hierher. Sie sitzen alle in diesem vornehmen, altehrwürdigen Gebäude und ja, sollten sich vielleicht schon die Frage stellen, warum wir vor relativ kurzer Zeit auf unsere Entstehungsgeschichte bezogen sesshaft geworden sind und welche Konsequenzen das hat. Nun, eine etwas spöttische Version, die kennen sicher die allermeisten, ist, dass es ab einem bestimmten Zustand bergab ging und naja, das sei mal dahingestellt, ob unsere Sesshaftigkeit, so wie sie gegenwärtig praktiziert wird, ein großer Fortschritt ist oder nicht. Zunächst aber etwas Methodisches zum Einstieg. Wenn wir wissen wollen, warum vor, ich sage jetzt einfach grob größenordnungsmäßig 10.000 Jahren, in manchen Regionen der Erde Menschen anfingen, sesshaft zu werden, dann können wir zwei grundsätzlich unterschiedliche Betrachtungsweisen feststellen bzw. selbst anstellen, nämlich Ursprungsmythen heranzuziehen, Vertreibung aus dem Paradies oder die wissenschaftliche Rekonstruktion, um die Fragen zu stellen, was hat denn eigentlich diese sogenannte neolithische Revolution ausgelöst, in der vor dem nomadisch umherschweifende Menschengruppen sich an bestimmten Orten niederließen und dort nicht einfach sitzen geblieben sind, sondern, wie Sie ja alle wissen, anfingen, Ackerbau zu treiben, also Getreide in Kultur zu nehmen und Viehzucht, Haustiere zu züchten. Die Vertreibung aus dem Paradies, so wie sie biblisch erläutert wird, enthält eine ganz wichtige Aussage. Und sie ist eigentlich, wenn Sie mit der Landarbeit, mit der bäuerlichen Landarbeit vertraut sind, ganz klar. Dornen und Disteln soll sie die Erde dir tragen und im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot verdienen. Das klingt ja nicht gerade freundlich, sondern das ist ein klassischer Rauswurf, könnte man sagen, in die Härte des Lebens, das vorher offenbar nicht so hart war. Und in der Tat hat diese so grundlegende Änderung in der Lebensweise der Menschen, diejenigen, die sie angenommen und durchgeführt haben, auch sehr nachhaltig verändert. Nun, diese neolithische Revolution, betrachten wir sie jetzt stark komprimiert, das ging natürlich nicht von heute auf morgen oder von einem Jahrhundert auf das nächste, ist ursächlich verbunden mit der Entwicklung des Ackerbaus und der Viehzucht. Aus nomadischen Jägern und Sammlern wurden also sesshafte Bauern. Die Zeit ist gut genug bekannt. Das ist das Ende der letzten Eiszeit. Ebenso ist der Ort hinreichend bekannt, zumindest aus europäischer Sicht gut genug. Es ist der Vordere Orient, so bezeichnet als fruchtbarer Halbmond. Denn nach allem, was wir gegenwärtig wissen, kamen entsprechende Entwicklungen in Ostasien etwas später und in Mittelamerika deutlich später. Nun, warum fand sie statt? Die Begründung, die Sie vermutlich alle kennen, geht davon aus, dass gegen Ende der letzten Eiszeit das Jagdwild knapp wurde und dadurch alternative Ernährungsmöglichkeiten gesucht werden mussten. Man könnte etwas spöttisch sagen, die Menschen mussten ins Gras beißen, weil sie anfingen, Getreide zu nutzen. Es gab nicht mehr genügend Fleisch als Ernährung wie während der Eiszeit. Da waren die Menschen auch, die parallel zu den heutigen Menschen, zu uns modernen Menschen, wie wir uns zu nennen pflegen, entwickelten Neandertaler, ohne jede Frage Nutzer von Großwild. Großwildjäger in späterer Zeit, Großwildkadaververwerter in früheren Zeiten. Also ein Wechsel von hauptsächlicher Fleischnahrung hin zu Pflanzenkost. Man kann diese Hypothese zusammenfassen mit einem Schlagwort: Mangel. War es Not, die erfinderisch macht, so die Kurzform der Begründung. Dem möchte ich eine andere Sicht entgegenhalten, nämlich dass in dieser Phase die Lebensbedingungen so günstig waren, gerade in dieser Region des fruchtbaren Halbmondes, dass sich die dortigen Menschen leisten konnten, etwas auszuprobieren, was sie sicherlich in geringfügigerem Umfang früher auch schon probiert hatten, aber nun systematisierten. Nämlich bestimmte Pflanzen, die sie vergären ließen, als Genussmittel zu nutzen. Also, wie bereits angedeutet, dass am Anfang der Wildgetreidenutzung nicht das stand, woraus später das Brot wurde und seine Bedeutung die unmittelbare Ernährung, sondern dass am Anfang der Genuss stand, dass man sich, so die Generalthese, an bestimmten Orten niederließ, um dort Feste feiern zu können, weil diese Gegend entsprechend ertragreich war an Wildgetreide, deren Samen in der richtigen Zeit geerntet, nach dem Grundprinzip der Bierherstellung vergoren werden konnten und ein alkoholisches Getränk lieferten. Wieder ein Wort als Charakteristikum: aus dem Überfluss ging das Neue hervor und nicht aus dem Mangel. Nun, wie komme ich zu dieser These? Zunächst einmal eine simple Feststellung, nicht von mir, sondern von Anthropologen, Völkerkundlern, die sich mit der Lebensweise sogenannter Naturvölker ausgiebig befasst hatten und die feststellten, zum Beispiel für die Saanvölker, die Buschmänner, dass so 4 bis 5 oder 6 Stunden Aufwand am Tag genügten, um den Lebensunterhalt herbeizuschaffen. Sie hatten also oder hätten genügend Freizeit haben sollen, was logischerweise die Frage aufwirft: Warum wechselt man dann in eine sehr anstrengende und nahezu die gesamte Zeit von kurzen Phasen abgesehen für die Erzeugung der Feldfrüchte notwendige Tätigkeit? Also warum rackert man sich ab, wenn es doch als Jäger und Sammler viel einfacher gewesen wäre zu leben? Ein zweites Argument geht von der simplen Tatsache aus, dass es bis in unsere Zeit Jäger- und Sammlervölker gibt und in der jüngeren Vergangenheit, bevor die Europäer anfingen, die ganze Welt zu dominieren, in noch viel größerem Umfang gegeben hatte. Viele wurden gezwungenermaßen sesshaft gemacht, die eigentlich das frei umherschweifende Leben hätten führen wollen. Und zwar in so gut wie allen Kontinenten, selbst im Norden Europas, die Samen, die Lappen sind mehr oder minder ohne dauerhaften festen Wohnsitz gewesen, auch zum großen Missvergnügen der Staaten, die sie irgendwie versuchten zu integrieren, Norwegen, Schweden und Finnland und zum Teil auch die nördlichen Regionen Russlands. Ein weiterer Punkt: Gerade in besonders wildarmen Gegenden, wie zum Beispiel in Amazonien, wo keineswegs Hirsche und Rehe und Vergleichbares da munter herumspringt, sondern Wild wirklich rar ist, da haben sich Jäger- und Sammlervölker erhalten, auch in Australien. Also kann das Argument, dass das Jagdwild knapp wurde, zumindest nicht als generelles Argument Gültigkeit haben. Im Gegenteil, die heute noch existierenden Jäger- und Sammlervölker sprechen eigentlich ganz klar dagegen. Nun betrachten wir die neolithische Revolution in einem noch etwas größeren zeitlichen Zusammenhang. Nach gegenwärtigem Wissensstand wird das Alter der Art Mensch, Homo sapiens, auf etwa 180, vielleicht grob bis 200.000 Jahre eingestuft. Das heißt, als Jäger und Sammler waren unsere Vorfahren über 90% der Existenzzeit der Art erfolgreich. Und diese Existenzzeit war keineswegs so mehr oder minder gleichbleibend von den Lebensbedingungen, sondern durchaus sehr, sehr wechselhaft gestaltet, von Warmzeiten und Kaltzeiten markant unterbrochen. Und vor etwa 15.000 Jahren fing die große Umstellung an, erreichte dann vor etwa 10.000 Jahren, auch von den Funden sehr gut dokumentiert, gleichsam den Kulminationspunkt, dass die Sesshaftigkeit zustande gekommen ist. Und seit etwa oder gut 5.000 Jahren haben wir Hochkulturen dort, wo Ackerbau in besonders großem Umfang, in besonders ertragreicher Art und Weise möglich war und zum Teil heute noch möglich ist. Also auch im größeren Zusammenhang die Frage, warum verlief die Geschichte so? Sind das alles nur Zufälligkeiten? Dann ist sie nicht erklärbar. Auch unsere eigene, im engeren Sinne als Geschichte betrachtete Vergangenheit gewinnt erst dann eine gewisse Logik, wenn wir wissen, welches Ereignis, welche Mächte und Herrscher zu welchen Veränderungen geführt haben. Ein, wie Sie ja alle wissen, höchst reizvolles Feld, das aber immer auch gewisse Unsicherheiten beinhaltet und genau in diesem historischen Sinne, dass Rekonstruktionen zwangsläufig andere Möglichkeiten ausblenden müssen, weil die Geschichte sich nicht wiederholen lässt, sollen Sie meine weiteren Ausführungen betrachten. Also an der gängigen Begründung gibt es, wie ich meine, berechtigte Zweifel. Es existiert nicht einmal von irgendeinem Ort, in dem im weiteren Bereich des fruchtbaren Halbmondes, in dem erste Niederlassungen stattgefunden hatten und sich dann Ackerbaukulturen entwickelten, dass dort das Wild knapp geworden wäre. Das ist eine reine Annahme von Prähistorikern gewesen, ohne auch nur ein Fünkchen Konkretes im Hintergrund zur Verfügung gehabt zu haben. Und warum, das ist die andere kritische Frage, haben dann gerade dort, wo die Bedingungen besonders schwierig sind für die Menschen, Jäger- und Sammlervölker bis in die Gegenwart überlebt? Die wichtigen Fakten dazu: Fruchtbarer Halbmond. Eine Region, die so bezeichnet wird, aus guten Gründen, weil Pflanzen, die hohe Erträge liefern, dort gediehen. Sollte das, muss man eigentlich fordern, wildreich gewesen sein und nicht arm an Wild. Wäre das australischer Trockenbusch gewesen, dann hätte man sagen können, naja gut, also die Kängurus, die wandern vielleicht dann auch irgendwo in günstigere Gebiete ab. Aber dem war nicht so. Es ist der fruchtbare Halbmond und es ist der Großraum, aus dem auch die Vorfahren unserer wichtigsten Haustiere stammen. Und das sind Tiere, die, wie Sie wiederum alle wissen, eigentlich genau von dem leben möchten, wenn man sie ließe, was auf den Feldern angebaut wird. Das Getreide schmeckt Schaf, Ziege und Rind allemal und reifes Getreide den Schweinen ohnehin. Sodass von Anfang an, auch dazu gibt es in der Bibel eine Reihe von Stellen, eine Konkurrenz bestand zwischen den Hirtenvölkern und den Ackerbauern, weil sich die Ackerbauer gegen die Beweidung durch die Hirten mit ihren Herden zur Wehr setzten. Und in einer noch früheren Stufe musste das genauso gewesen sein, dass sich überall dort, wo Ackerbau betrieben wurde, wo also die Früchte des Feldes heranwachsen sollten, das Wild ferngehalten werden musste, weil das attraktive Stellen sind. Die Region, sie ist an sich allgemein bekannt, ich will es nur hier in einem einfachen Schemabild wiederholen, erstreckt sich vom unteren Niltal, den Schwemmniederungen mit den Sedimenten, dem fruchtbaren Nilschlamm aus den Nilfluten im Südwesten, um den Rand der anatolischen und irakischen, persischen Gebirge entlang bis hin zum Arabischen Meer. Und das ist genau eine Region, aus der, Sie können sich heute noch an jedem Atlas davon selbst überzeugen, Flüsse aus den Bergen sehr nährstoffreiches Material in wechselnder Häufigkeit der Fluten antransportieren und dadurch das Wachstum, das Gedeihen einjähriger Gräser bevorteilt ist. Mehrjährige, langjährige Entwicklungen von Gräsern, von Grasland, also Steppen oder Savannen, sind unter diesen Bedingungen nicht so erfolgreich, wie wenn eben häufig Veränderungen stattfinden, kurzfristige Entwicklungen aufgrund von einjährigen Gräsern. Und einjährige Gräser waren es auch, die die Voraussetzung darstellten für die Kultivierung zu den Getreidesorten. Nun an diesem Beispiel, ich lese schnell vor, möchte ich Ihnen vorführen, wie bei prähistorischen oder frühhistorischen Argumentationen vorgetragen wird. Das ist im Rahmen einer Ausstellung über die ältesten Monumente der Menschheit, die fantastischen Ausgrabungen im Südosten der Türkei, Göbekli Tepe, geschrieben worden. Und da steht da zu lesen, gegen Ende der letzten Eiszeit vollzogen sich in Vorderasien mit dem Übergang von der Stufe der Jäger und Sammler zu der durch Sesshaftigkeit und Nahrungserzeugung bestimmten Lebensweise für den Menschen tiefgreifende Veränderungen, die vor über 12.000 Jahren eine neue Epoche in der Menschheitsgeschichte einleiteten. Mit dem sich schrittweise entwickelnden Pflanzenanbau und der Haustierhaltung von Schaf, Ziege, Schwein und später Rind wurde es den Menschen früher als in anderen Regionen der Welt ermöglicht, sich in größeren Gruppen an einem Ort mit festgefügten Wohnstätten niederzulassen. Das drückt, ich glaube, in aller Klarheit aus, was gemeint ist, aber es ist keine Erklärung, das ist eine Beschreibung des Zustandes oder der Abläufe, aber keine Begründung, warum es dort, primär dort und auf diese Weise so abgelaufen ist, wie es ablief. Betrachten wir weitere Aspekte des Problems. Göbekli Tepe hat hierzu ganz Wichtiges geliefert. Am Anfang stehen nicht einfache Siedlungen von Bauershäusern oder erste einfache Städte, sondern gleich Monumentalbauten. Ich werde Ihnen nachher ein Bild und eine Rekonstruktion zeigen. Megalithbauten, das heißt, da haben sich Menschen aus bestimmten Gründen die für sie wichtig gewesen sein müssen, zusammengetan, um Großes zu bauen, das gleichsam kennzeichnend war für sie, für ihre Tätigkeit, für ihre Identität. Das ist die Voraussetzung dafür, dass so etwas wie Rückbindung an einen Ort, an eine Gemeinschaft entstehen kann. Rückbindung, wie das die lateinische Übersetzung von Religio, Religion, ausdrückt. Die einfache Form des Feldbaus ist hingegen der Wanderfeldbau, die Shifting Cultivation, wie sie in Amazonien, auf Neuguinea und in anderen Regionen betrieben wird, ohne dauerhafte Ansiedlungen, ohne eigentliches Sesshaftwerden. Auf die Konflikte zwischen den Hirten und den Ackerbauern hatte ich bereits hingewiesen. Wieder ein entsprechender, in diesem Fall sogar ausführlicher Vortrag in der Bibel, Kain und Abel. Und es ist interessant, dass Jahwe das tierische Opfer, das Fleisch, wohlgefälliger war als die Früchte des Feldes, obwohl die mit sehr viel mehr Aufwand, sehr viel mehr Arbeit erarbeitet werden mussten, um sie opfern zu können. Ja, und Gartenbau als eine Art Sonderweg, wie er zum Beispiel bei den Papuas auf Neuguinea praktiziert wird, hat nicht herausgeführt über die Nutzung von Knollenpflanzen, auch in Amazonen von Maniok zum Beispiel, hat nicht herausgeführt aus dem Steinzeitdasein. Also muss etwas anderes die entscheidende Triebkraft abgegeben haben. Und ich meine, dass Befunde, wie sie von Göbekli Tepe stammen, hier ein Beispiel für diese Megalith-Bauweise, die am Anfang steht, und hier eine Rekonstruktion, wie die ganze Anlage wohl ausgesehen hat. Das ist keine Ansiedlung, um dort ja, im Sinne unserer heutigen Orte, Städte einfach dauerhaft zu leben, sondern es ist ein fester Ort, zweifellos, haben da die Archäologen recht, eine Kultstätte, aber wofür und wozu? Ist sozusagen eine Gottesvorstellung vom Himmel gefallen oder wie kommt sie zustande? Auch das ist ja eines der großen Probleme, natürlich auch in den Religionsgeschichten. Betrachten wir die Feldarbeit und das Entstehen der Kulturpflanzen noch ein klein bisschen genauer. Eine alte Darstellung aus den alten Dynastien Altägyptens. Die Felachen, die Bauern bis heute, wie viele Bauern auf dieser Erde, die unterste Kaste, von wenigen ganz besonderen abgesehen in Indien, die Unberührbaren, sind es die Bauern nicht gerade, die eine hervorragende gesellschaftliche Position aufweisen, außer sie schaffen es zu Großgrundbesitzern und damit zu Landadeligen zu werden. Und biologisch die Feldarbeit, der krumme Rücken, das passt nicht zu unserem Körperbau. Das muss man machen wollen oder dazu gezwungen sein, es zu tun. Und es ist auch hier bezeichnet die Dunkelhäutigkeit dieser Arbeiter dargestellt. Auch wenn sicher in Altägypten die dunkle Hautfarbe einen sehr hohen Anteil hatte, war sie nicht in dem Sinne afrikanisch wie das etwa im Sudan der Fall ist. Wieder ein paar zeitliche Befunde, um das Ganze noch ein bisschen weiter zu strukturieren. Man kann mit den heutigen molekulargenetischen Methoden ungefähr rekonstruieren, wann welche Pflanzen in Kultur genommen worden sind oder sich verändert hatten durch Kultur im Vergleich zu den Wildpflanzen und vergleichen mit den Funden, die man zur Verfügung hat. Und danach ist es sehr wahrscheinlich, dass am Anfang die Gerste stand, gefolgt vom Weizen, Roggen, Mais. Beim Reis gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Brot ist erst nach ungefähr der Hälfte der Zeit, in der diese Gräser in Kultur genommen worden sind, nachweisbar. Es fehlen sozusagen rund 6000 Jahre, das ist eine ganze Menge, zwischen der Erzeugung von Körnern und ihrer Weiterverwertung zu Brot oder brotähnlichem Getreide. Nun ist ausgerechnet die Wildgerste die erste, mit den kleinsten Körnern, dem geringsten Ertrag. nicht großkörnige frühe Weizensorten. Wozu wurde die Gerste verwendet? Erst viel später, über Hybridisierung, kam es zur Ausbildung von viel größeren Körnern, die leichter aus den Spelzen herauszuholen waren, die man ernten und als Körner aufbewahren konnte. Das ist sozusagen weit jenseits der Zeit, um die es hier geht. Das ist der Fortschritt von Jahrtausenden, der zu Brotgetreide geführt hat. Die neue These zum Übergang, sie lässt sich nun etwas genauer formulieren. Die zuerst gesammelten Körner von Wildgetreide samt ihren Ähren dienten dazu, ein alkoholisches Gebräu herzustellen. Die Gärung verläuft von selbst. Und wenn Sie entsprechende Temperaturbedingungen haben, wie im Vorderen Orient, mit entsprechender Wärme, dann geht das schnell und recht effizient. Am Anfang also der Genuss und erst später dann die Nutzung, die Massennutzung als Nahrungsmittel. Ein weiterer Gesichtspunkt: Wenn wir vom Genuss ausgehen, dann ist es klar, ich sage hier nur in Klammern Stichwort Oktoberfest, dass Menschen aus den unterschiedlichsten und entferntesten Regionen bereit sind, zusammenzukommen, ohne dass man dafür ein vernünftiges Argument vorbringen könnte, außer man nimmt diesen Genuss, den gemeinschaftlichen Genuss, als ein vernünftiges Argument an. Und das will ich sozusagen jetzt, der hat natürlich recht, dass ein Bayer und ein Münchner zu dieser Schlussfolgerung kommen musste, will ich jetzt etwas näher noch begründen, denn die Betreuung dieser Wildgräservorkommen erforderte Sesshaftigkeit. Sonst kommen vorher die Tiere des Waldes und die Vögel des Himmels und fressen alles ab, weil diese Gräser keine Schutzstoffe haben, die sozusagen die natürlichen Nutzer davon abhalten würden, sich an ihnen zu bedienen. Im Gegenteil, sie sind ergiebig, sind bestens verdaulich. Sie sind genau das, was sich Wildziegen oder Hirsche oder auch Wildrinder am liebsten zu Leibe führen würden, wenn sie es denn direkt bekommen dürften. Und noch ein kurzer Blick auf die Methodik, die ich anwende, um zu dieser Lösung zu kommen. Aus evolutionsbiologisch-ökologischer Sicht gehe ich davon aus, dass am Anfang nicht der pure Zufall stand, auch wenn vieles ausprobiert werden musste, sondern dass sich etwas, was man gefunden hat, etabliert und weiterentwickelt wird, bedeutet, dass Anfangsvorteile damit verbunden gewesen sein müssen, nicht spätere Erträge. Die Evolution ist blind für die Zukunft und wir Menschen sind es auch, das wissen wir alle. Wir tun uns sehr schwer, in die Zukunft zu blicken, und noch schwerer, unser Tun darauf abzustimmen. Wir leben im Hier und Jetzt. Und wenn die Anfangsvorteile hinreichend groß sind, dann kann uns die Hölle versprochen werden oder in Aussicht gestellt und wir werden trotzdem sündigen. Das wissen wir auch alle. Das liegt in der Natur des Lebens. Wenn wir im konkreten Fall davon ausgehen, dass am Anfang der Genuss von vergorenem Getreide stand, dann wird klar, warum die alte Argumentation des Mangels hier nicht nur nicht zu greifen braucht, sondern geradezu bedeutungslos wird. Denn wenn man sich trifft, um zu feiern, dann hatte man vorher genug zu essen in aller Regel oder zumindest so ausreichend, dass man eben irgendwohin wandern kann, um sich beim Feiern dann in der Gemeinschaft ergehen zu können.
Warum ist der Mensch sesshaft geworden und warum wurde er zum Arbeitstier? Um diese Fragen geht es heute hier im D-Radio-Wissen-Hörsaal. Der Münchner Zoologe, Ökologe und Evolutionsbiologe Josef Reichholf erklärt uns das und gleich nach dem Jingle geht es weiter.
D-Radio-Wissen. D-Radio-Wissen. Hörsaal.
Und das zweite Prinzip, die Nachhaltigkeit, ist die Voraussetzung, dass etwas, was in Gang gekommen ist, über viele, viele Generationen aufrechterhalten bleibt und gegebenenfalls weiterentwickelt wird. Dass sich daraus dann Funktionsänderungen ergeben können, ist kein Widerspruch, sondern das ist sozusagen der natürliche, normale Lauf der Evolution, auch in der Kulturgeschichte. Am Anfang war das goldene Zeitalter, wissen Sie, und erst viel später kam das eiserne. Wäre es beim goldenen geblieben, hätten die Menschen keine Schwerter und schon gar nicht Gewehre, Kugeln, Atombomben und dergleichen entwickeln können. Im Hinblick auf die Getreideentwicklung können wir davon ausgehen, wenn am Anfang natürliche Vorkommen unter diesen besonders günstigen Bedingungen geschützt werden, damit sie zur Reife kommen, bedeutet das, dass zumindest Teile der Gruppen oder ganze Gruppen gleichsam sesshaft werden mussten, um diese Aufgabe zu erfüllen, sonst hätte es hinterher kein entsprechendes Oktoberfest am oberen Euphrat gegeben. Das ist die zwangsläufige Forderung, die man erheben muss. Nur wer lange genug sich um die spätere Ernte kümmert, wird ernten können. Und das im Falle dieser Wildgräser geht eben nur über eine hinreichende Dauerhaftigkeit der Ansässigkeit. Wir haben biologisch gut verstärkende Hinweise. Die Verbreitung der relativen Alkoholtoleranz ist sehr unterschiedlich, wie Sie wissen. Es gibt wesentliche Teile in der Gesamtbevölkerung der Erde, die tun sich mit Alkoholmengen, die für uns nicht nur normal sind, sondern aus bayerischer Sicht sogar notwendig, um am Leben zu bleiben, in vernünftiger Art und Weise zumindest, für die wäre das bereits der Weg in den Vollrausch oder zumindest eine akute Gefährdung ihrer Zurechnungsfähigkeit. Diese Scheidung von Alkoholverträglichen, sprich Menschen, die entsprechend hohe Aktivitäten eines Enzyms in ihrer Leber haben, die bekanntlich mit ihren Aufgaben wächst, aber nicht so direkt, wie dieser Ausdruck das meint, unterscheidet diese Menschengruppen von jenen anderen, die nur eine sehr geringe Alkoholdehydrogenase-Aktivität aufweisen, also dieses Enzym eben nicht haben. Dass diejenigen, die Alkohol relativ gut vertragen, nicht einzigartig sind, das zeigt ein Blick in die Vogelwelt. Da gibt es Vogelarten oder Gruppen wie die Drosseln, Stichwort Schnapsdrossel, Seidenschwänze und andere, die sich im Winter von vergorenen Bären mit 2e ernähren. Die bekommen Alkoholgehalte im Prozentbereich in ihrem Körper, nicht im Promillebereich, und fliegen immer noch geradlinig. Und das tun auch manche Insekten. Also es ist kein irgendwie geheimnisvoller Vorgang, der damit verbunden ist, sondern rührt einfach daher, bestimmte Menschen, und die lassen sich in der Welt eben in zwei große Gruppen scheiden, haben eine höhere Alkohol-Dehydrogenase-Aktivität als andere. Und die anderen sind eben die, die alkoholunverträglich sind oder schwer vertragen. Und die haben als Ausgleich oder vielleicht als Vorstufe, das ist noch ungeklärt, Rauchdrogen entwickelt und genutzt. Aber Drogen, um high zu werden, nutzen sie alle. Von den Eskimos bis zu den Bushmännern und von den Amazonas-Indianern bis ins Hochland von Tibet und zu den Sibiriaken. Also nicht nur wir hier in Bayern mit dem Bier und in anderen Regionen. Eine Parallele dazu ist sehr viel besser erforscht, ist auch weniger verdächtig in der Forschung, das ist die Milchverträglichkeit. Da wissen wir inzwischen sogar die verschiedenen Schritte, die Ausbreitung der Milchkulturen, die dann in der Tat auch dominant geworden sind gegenüber den anderen Kulturen, die milchunverträglich sind, was die Expansivität so quasi in alle Welt anbelangt. Und dann gibt es einige interessante kulturhistorische Befunde. In der linken Darstellung aus dem alten Sumer wird Bier mit Röhrchen getrunken. Natürlich, wenn Sie die Ähren mitsamt den Grannen in den Gärungsprozess schicken, dann ist das auf normale Weise nicht so angenehm zu trinken. Mit einem Röhrchen klappt es wunderbar. So trinkt man in Südamerika den Mate-Tee aus grob gehäckselten Yerba Mate, also Ilex-Pflanzen. Das funktioniert auch wunderbar. Das Röhrchen-Trinken von Bier klingt für uns komisch, aber das ist in einer Zeit, in der die Sortierung von Grannen und Körnern noch nicht so recht möglich war, die Methode der Wahl gewesen. Und rechts daneben diese altbabylonische Figurine, also ein kleines Figürchen. Ja, was wird da interpretiert? Brotbacken. Kann ja sein. Aber es ist genauso möglich, und ich halte das für wahrscheinlicher, dass ein Bierteig zubereitet wird. Denn im Gilgamesch-Epos ist es niedergeschrieben, dass er bekanntlich zu den ältesten kulturhistorischen Zeugnissen der Menschheit zählt. Trink Bier, wie es im Lande üblich ist. Und noch einiges mehr dazu. Also da ist ja eigentlich ganz konkret von großen Besäufnissen die Rede. Es ist also gar nicht so merkwürdig, dass noch im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit niederbayerische Nonnen ein Bierdeputat pro Tag von mehreren Litern bekommen hatten, auch wenn das Bier vielleicht ein bisschen dünner war. Es wurde auch als Nahrungsmittel betrachtet. Und ich erinnere mich gut, als ich nach einem komplizierten Knöchelbruch im Schwabinger Krankenhaus, ist lange her, deswegen ist verjährt, kann ich so sagen, erwachte und kaum der Narkose entkommen, die Frage gestellt bekam, ob ich ein Bier möchte zum Mittagessen. Und die Schwester meinte, das ist fein gesund, da wirst du schneller wieder gesund. Ist ja vielleicht gar keine so schlechte Einstellung gewesen. Ich weiß es nicht, ich gebe nur wieder, was mir da selbst widerfahren ist. Hier für das alte Ägypten die Darstellung von Brot oder Bierteig, auch das ist schwierig zu differenzieren, wenn man nur eine Möglichkeit Brotherstellung in Betracht zieht, dann ist es klar, wenn man aber die andere Möglichkeit in Betracht zieht, dann ist es nicht klar. Und Brot stammt ja wohl sprachgeschichtlich von Gebräu ab, also hat auch durchaus diesen Aspekt noch sprachlich mit in unsere Zeit hinübergenommen. Und es gibt weitere Aspekte. Wie kam der Mensch zur Töpferei? Töpfe, schwere, große Töpfe, die benutzt man nicht, auch wenn in manchen Gegenden die Frauen in dieser Hinsicht sehr stark sind und mit großer Grazie Wassertöpfe auf dem Kalebassen, auf dem Kopf tragen, um Wasser heranzutransportieren. Dazu sind die Dinger zu schwer. Aber wenn man Bier fabriziert in diesen Töpfen, dann haben sie genau das richtige Format. Und ein Architekt hat mir diese Bilder, Herr Lauber, aus Burkina Faso mitgebracht, das er selbst noch erlebte, wie die Frauen da schäumendes Hirsebier transportieren im Dorf, an dem man sich auch laben durfte, was ihm heute wahrscheinlich noch am Magen umdreht. Aber die Gärung sorgt auch dafür, dass das enthaltene Wasser, und das ist ja eine große Menge, weniger wahrscheinlich mit irgendwelchen gefährlichen Keimen verschmutzt ist als reines Trinkwasser. Nun könnte man immer noch argumentieren, dass mit den günstigen Zeiten oder der günstigen Zeit ist ja vielleicht auch nur eine Annahme, damit diese neue Theorie eine Stütze bekommt. Dagegen sprechen Felsbilder in der zentralen Sahara und andernorts im vorderen Orient auch, die zeigen, dass die Menschen in jenen Jahrtausenden, dann unmittelbar nach Eiszeit, offensichtlich in der Sahara eine wildreiche Savanne vorgefunden hatten. Und nach heutigen Rekonstruktionen des Klimas im Sahara-Bereich müssen wir davon ausgehen, dass bis vor etwa 5000 Jahren diese Region erheblich niederschlagsreicher war als gegenwärtig und tatsächlich eine wildreiche Savanne gewesen ist, mit Einbrüchen und mit Rückschlägen, aber dann nochmal in einer besonderen Hochzeit, die kurz vor unserer Zeitenwende, also vor Christi Geburt, endete. Und Sie erinnern sich, dass die Römer reichlich Löwen abschlachteten in ihren Arenen bei Gladiatorenkämpfen. Wo haben sie diese Löwen hergehabt? Aus Nordafrika. Löwen leben nicht vom Wüstensand. Die müssen entsprechende Beutetiermengen zur Verfügung gehabt haben. Und ein klein bisschen früher noch ist der berühmte Spruch überliefert, Ceterum censeo Carthaginem delendam esse. Karthago musste zerstört werden. Warum ausgerechnet Karthago? Und das Hinterland von Karthago war die Kornkammer des Mittelmeergebietes. Also damals gab es noch reichlich Niederschläge. Das letzte Ausklingen dieser guten Zeit, bevor die Wüste vorrückte. Also sind auch völlig unabhängig von den bisherigen Erläuterungen erarbeitete Befunde in bester Übereinstimmung mit der Feststellung, die Zeit, in der der Ackerbau entwickelt wurde, war eine gute Zeit, eine wildreiche Zeit und keine Zeit des Mangels. Das zeigen die altägyptischen Darstellungen, wie sie mit den unterschiedlichsten Tieren herumprobieren, ob man sie nicht auch zu Haustieren machen könnte, mit Gazellen, mit Antilopen, mit Gänsen und sogar mit Kranichen. Es gab sie, es gab eine unglaubliche Fülle von Tieren, wie die altägyptischen Darstellungen zeigen. Sie können das nachlesen in dem wunderschönen Buch von Bösneck, Die Tierwelt des alten Ägyptens, ist beim Beck Verlag hier in München erschienen. Wenn man da hineinliest und hineinblickt in die Abbildungen, dann bekommt man ein völlig anderes Bild von den Verhältnissen, wie sie in dem, was wir heute als mehr oder minder Vollwüste einstufen, vor 3 oder 5 Jahrtausenden geherrscht hatte. Fassen wir diese Entwicklungen zusammen, so kann man sagen, aus dieser Sicht ist es plausibel, dass sich Menschengruppen an geeigneten Städten sammelten, trafen, regelmäßig trafen, die erste Kultstätten wurden zum gemeinschaftlichen Genuss, zum Erleben der Gemeinschaft, und das wird überall, wo Menschen sich treffen, mit berauschenden Getränken oder entsprechenden pflanzlichen Drogen vorgenommen. Dass sich die Hirtennomaden an solchen sozialen Treffen regelmäßig auch austauschten untereinander, ist ebenfalls eine plausible Weiterentwicklung des Gedankens. Und es kommt ein weiterer wichtiger Aspekt hinzu: die frühe Entwicklung und Bedeutung von Astronomie. Die war ja nicht erfunden worden, damit man Bilder hineininterpretiert, in die Sterne hineinfantasiert, sondern um einen Kalender zu entwickeln, an dem man sich orientieren konnte, wann es wieder an der Zeit war, bestimmte Orte aufzusuchen, wo es eben dann aus dem Gebräu, aus dem Teig, der erstellt wurde, das Bier gab, und dessen Weiterentwicklung mit wiederum Überfluss verbunden, konnte zum Brot über die Gärung, die auch im Brot stattfindet, Sauerteiggärung, weiterentwickelt werden. Das ist der letzte Schritt in dieser Entwicklung, und der kam eben nach dem, was wir an Daten haben, 6000 Jahre nach der Entwicklung der Wildgetreideformen zu den Getreidearten. Also ist das Brot höchstwahrscheinlich ein Folgeprodukt von Bier und nicht umgekehrt, dass am Anfang die direkte Nutzung der Getreidekörner stand und erst viel später dann die Verarbeitung zu Zwecken der alkoholischen Gärung einsetzte. Nun würde das alles vielleicht für Sie jetzt, aus meiner Sicht ist es natürlich so, plausibel klingen, aber wenn es nicht mit so viel Arbeit verbunden wäre. Man muss ja die Kerle dazu zwingen, den Rücken zu bücken. Es muss also auch eine entsprechend soziale Differenzierung geben in eine Oberschicht, die das Sagen hat, und in Arbeiter, in Bauern in diesem konkreten Fall, die ja bereit sind, diese Arbeiten durchzuführen. Und das ist nun, wie ich einleitend schon sagte, die größte Herausforderung für die Erklärung. Was führt denn dazu, dass wir so vergleichsweise bereitwillig arbeiten? Unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, könnten sich das nicht vorstellen und würden uns als völlige Fehlentwicklung einstufen, wenn sie denn, wissen wir ja auch nicht so genau, darüber nachdenken können sollten. Die Menschen, also unsere Verwandten, sind ja wie Ameisen so ungefähr. Sie wuseln permanent umher und müssen was zu tun haben, wodurch die Faulheit zu genießen so schön ist. Nun, der Weg zu dieser erfolgreichen Entwicklung, die der Mensch genommen hat, und hin zur Arbeit, steckt meines Erachtens in unserer zweibeinigen, aufgerichteten Fortbewegungsweise. Wir sind Läufer von unserem Bauplan her, von unserem Bautyp, brauchen die körperliche Bewegung. Wenn nicht, dann verfetten wir nicht nur, sondern bekommen auch jede Menge Schwierigkeiten mit Herz und Kreislauf und anderen Organen. Dass wir nicht nur Läufer sind, unserer Anatomie nach, sondern ausgezeichnete Läufer, dafür muss es Gründe gegeben haben, die kann ich in diesem Rahmen nicht näher ausführen, aber Befunde, die Sie alle kennen, wir haben nämlich das beste Kühlsystem, das es unter Säugetieren überhaupt gibt, nämlich unsere Haut und unsere Fähigkeit, auf nahezu gesamter Fläche der Haut schwitzen zu können. Unsere Haut ist das effizienteste Kühlsystem, sozusagen eine Kombination von Luft- und Wasserkühler, der in der Lage ist, ungefähr, wenn wir davon ausgehen, dass wir 1,7 Quadratmeter Hautoberfläche haben, pro Tag im Durchschnitt zwischen einem Drittel und einem halben Liter Schweiß abzusondern, ohne dass wir das wollen. Das geschieht automatisch. Und wenn wir schwitzen müssen, ein Vielfaches davon, die Extremwerte gehen über 10 Liter hinaus und versetzen uns in die Lage, die schier unglaubliche Menge von 40.000 Kilojoule wegzukühlen, wenn anhaltend gelaufen oder gearbeitet wird. Das ist das 4- bis 5-fache des normalen täglichen Energieumsatzes. Noch einmal, dass so ein Kühlsystem entstehen konnte, entstanden ist, denn es ist ja da, muss Gründe gehabt haben, Gründe, auf die ich nicht näher eingehen kann. Aber die Folgen, die sind klar. In uns, offenbar in allen, die sich zumindest aus Gründen ihrer sozioökonomischen Verhältnisse leisten können, steckt etwas, was sogar ins Amerikanische so übernommen wurde, nämlich Wanderlust. Es ist nach wie vor dieses Nomadische in uns drinnen, und wenn der nächste Urlaub zu lange auf sich warten lässt, dann werden wir ungeduldig, und alle Jahre wieder bewegen sich gegenwärtig größere Menschenmassen als zur Zeit der Völkerwanderung aus dem europäischen Norden und den mittleren Regionen in den Süden. Aus dem All betrachtet würden wahrscheinlich ähnliche kopfschüttelnde Feststellungen getroffen werden wie bei einem Ameisenhaufen. Warum machen die das? Warum vergeuden sie auch dabei so viel Energie, um nach 2, 3 Wochen höchst gestresst wieder zurückzukommen? Aber offensichtlich zahlt sich das auf andere Weise aus. Wir sind nicht nur aufgerichtete Zweibeiner, sondern auch in unserer ganzen Lebensweise auf die zweibeinige Aktivität eingestellt. Die Kleinstkinder, die Babys, werden als Traglinge transportiert. Sie können sich nicht im Fell der Mutter festkrallen, wie bei den nahverwandten Primaten, das ohne weiteres noch geschieht. Sie reiten auch nicht auf dem Rücken, weil zugunsten der kleinen Vierbeine gegangen wird, sondern man nimmt sie an die Brust, oder Frau nimmt sie an die Brust, und schon die Schwestern, die etwas Älteren, schleppen die kleinen Brüder und die kleinen Schwestern mit herum auf diese Art und Weise. Und das alles änderte sich in diesen lächerlichen 10.000 Jahren, die Göbekli Tepe von Shanghai oder Hongkong oder New York oder auch München trennen. Das ist eine wirklich gigantische Entwicklung, wo man noch mehr die Frage stellen muss: Warum haben sich Menschen das überhaupt angetan? Sklavenarbeit, Frondienste. Wenn alle von Anfang an revoltiert hätten, nachdem die Mächtigen immer der Zahl nach seltener gewesen sein mussten als die, die bereit waren zu arbeiten, dann hätte es das nicht gegeben. Es musste also Gründe geben, dass Menschen unwürdige Arbeit auch zustande kam. Und wir entwickeln uns weiter, sozusagen fortschrittlich. Arbeit wird zum Lebensentwurf. Wir wählen Berufe, Tätigkeiten, Aktivitäten, die uns befriedigen wollen, sollen. Und Arbeitslosigkeit wird nicht nur gesellschaftlich als Makel empfunden, sondern das ist auch physisch-psychisch niederschmetternd. Da kommt nicht das Gefühl auf, ah wunderbar, jetzt kann ich in der Hängematte schaukeln, solange ich will, und niemand stört mich dabei, und ich darf sogar, weil ich ja keine Arbeit habe. Es wird in unserer Zeit ein Menschenrecht auf Arbeit gefordert, und entsprechende Entwürfe liegen sogar der UN-Menschenrechtskommission vor. Menschenrecht auf Arbeit. Da muss viel dahinter stecken, und einer, der darüber intensiv nachdachte und sogar schon die Evolutionsbiologie bemühte, noch etwas, ja, naiv könnte man aus heutiger Sicht sagen, aber das ist immer aus der Rückschau dann so leicht zu sagen, war Friedrich Engels, als er 1876 eine Arbeit veröffentlichte mit dem Titel »Der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen«. Er betrachtete die Arbeit als wesentlich für die Menschwerdung, betrachtete dabei insbesondere die Hand und ihre Fähigkeiten als entscheidend, aber das ist ein Instrument, das ist Technik und nicht der Antrieb. Die Hand muss bewegt werden, sie muss in Tätigkeit gesetzt werden. Es muss die Motivation dafür da sein, dass man im Schweiße des Angesichts Feldarbeiten macht, sklavisch Feldarbeit macht und, wie in der Bibel geschrieben, das als Vertreibung aus dem Paradies dargestellt wird. Nun noch ein paar biologische Fakten dazu. Unserem Stoffwechsel gemäß sind wir eindeutig Angehörige der tropischen Lebensbedingungen. Unser Stoffwechsel läuft tropisch niedrig. Wir haben nur ungefähr 60% des energetischen Grundumsatzes von Säugetieren, die den gemäßigten oder kalten Klimabereichen angepasst sind. Also zum Beispiel verglichen mit Hund oder Schwein als Abkömmling des Wildschweins und selbst verglichen mit der Katze, die ja nun bekanntlich möglichst viel ruht, also möglichst wenig Energie auszugeben versucht. Dieser tropische Grundumsatz ist nun wichtig für die folgenden Betrachtungsweisen. Konrad Lorenz meinte, Arbeit wurde zur Funktionslust. Er betonte also das Lustvolle an der Arbeit. Dass er selber dabei im Schlammloch saß und Gänse beobachtete, war seine Art zu arbeiten, kann ich nachvollziehen. Aber auch andere aus dieser meiner biologischen Sicht geradezu abscheuliche Tätigkeiten wie irgendwelche Finanzmanagement-Aufgaben wahrzunehmen, die werden mit größter Begeisterung so sehr gemacht, dass die Leute einen Herzinfarkt riskieren und in der Tat meinen, dass Arbeit ihr Leben süß macht und sie können nicht darauf verzichten. Und sie wissen alle auch, dass es oft Probleme gibt beim Ausscheiden aus dem Berufsleben, dass die Ruhe nicht mehr gepackt wird, wenn man eingestellt ist auf ein entsprechend hohes Arbeitspensum. Arbeit verschafft Positionen, Rollen in der Gesellschaft. Das ist soziologisch umfänglich ausgelotet worden. Braucht unser Gehirn vielleicht Arbeit, dass es funktioniert? Nun, Sie wissen vielleicht oder wissen es vielleicht auch nicht, es ist unser teuerstes Organ, ich zeige Ihnen gleich da in einem Schaubild ein bisschen dazu. Aber wir können an diesem Punkt vielleicht versuchen, diese Bausteine, die greifbar sind und sicher noch unvollständig erfasst werden, zusammenzufügen zu einem Mosaikbild, das da lauten könnte. Das, was wir an Arbeit brauchen, sollte in etwa dem durchschnittlichen täglichen Energieaufwand für das Jagen und Sammeln entsprechen, das unsere Art zu über 90% seiner Existenzzeit als Mensch aufzuwenden hatte. Das steckt in uns. Und diese Bewegung, diese Leistung zu kompensieren, ist einer der wichtigsten Aspekte, ich will nicht sagen Hauptzweck, denn da kommen Motivationen dazu, aber physiologisch einer der wichtigsten Aspekte der Arbeit. Und ein ganz besonders wichtiges ist dabei das Gehirn, denn es verbraucht von diesem tropischen Grundumsatz, diesem niedrigen tropischen Grundumsatz, 20-25%, auch wenn wir scheinbar in Ruhe sind, arbeitet es unermüdlich, ununterbrochen. Bei nur 2% Masseanteil an unserem Körper verbraucht es das Zehnfache an Energie. Es muss infolgedessen von Herz und Kreislauf auch permanent intensiv versorgt werden. Was bedeutet, dass die Herzleistung, das Funktionieren unseres Kreislaufes, auch diese permanente Inanspruchnahme benötigt. Nur dann kann auf Dauer dieses Versorgungssystem gut funktionieren. Und wir sind thermisch auf 27 Grad Umgebungstemperatur eingestellt, Abweichungen davon nach unten, wenn es also uns eigentlich zu kalt werden würde, kompensieren wir in einem gewissen Umfang über Kleidung, meist aber über entsprechend temperierte Räume, 20 Grad plus und entsprechende Kleidung, und körperliche Aktivität, die Wärme freisetzt. Also Arbeit als Substitut, als Ersatz für das anhaltende, lange, stundenlange sich bewegen, laufen im weitesten Sinne der früheren Zeiten. Diese Kopfarbeit hat natürlich auch ihre Tücken, wie dieses abschließende Bild zum Ausdruck bringen sollte, wo der Schlaumeier zum Gegenüber sagt, der Mensch benutzt nur ein Drittel seines Gehirns zum Denken, und der Schlaumeier meint, interessant, und was macht das andere Drittel? Ich bedanke mich für Ihr Interesse.
Wir hörten Josef Reichholf, Honorarprofessor an der TU München und Mitglied der Kommission für Ökologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Er hat uns erklärt, warum der Mensch sesshaft und warum er überhaupt zum Arbeitstier geworden ist. Die Aufnahme stammt vom 15. Oktober 2012. Da hat Reichholf diesen Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe Brücken und Übergänge der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gehalten. Mehr Infos zum Thema gibt's unter der altbekannten Adresse dradiowissen.de.
Dradiowissen. Hörsaal.